Matthäus 14, 22 bis 33. Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm an das andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, fürchtet euch nicht, ich bin's. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
Grüße euch herzlich an diesem Sonntag. Ich möchte eine kleine Anekdote an den Anfang stellen. Ein Junge sagt zu seiner Mutter: Warum lügen die? Mutter ist ganz erstaunt. Ja, wer denn? Der Pfarrer sagt, Gott wohnt im Himmel. Und der Lehrer sagt, Gott wohnt in der Kirche. Wer lügt nun? Die Mutter überlegt eine Weile. Sie ist Arztfrau. Das ist so. Es ist richtig, Gott wohnt im Himmel, aber in der Kirche hat er seine Praxis. Ja, und das wollen wir ja jeden Sonntag im Gottesdienst auch annehmen, in die Praxis Gottes, in die Praxis Jesu zu gehen. Wir haben ja diese Geschichte vom Petrus und der Sturmstillung gehört. Ein Bild zeigt auch, was das Thema meiner Predigt sein soll: Wenn Glaube baden geht. Also was vielleicht im ersten Moment idyllisch ausschaut, ist eine lebensgefährliche Geschichte. Petrus geht baden, aber nicht aus Vergnügen, sondern aus anderen Gründen, die wir ja gehört haben. Wenn wir nun die anderen Jünger mit einbeziehen in dieses Geschehen, die kommen ja hier auf dem Bild nicht vor, so kann ich mir gut vorstellen, wie den alltagserprobten Männern der Schreck ins Gesicht geschrieben stand. Ein Mann kommt ihnen auf der stürmischen See entgegen. Das kann doch nicht sein. Das geht nicht mit natürlichen Dingen zu. Das ist ein Gespenst. Bis Jesus die beruhigenden Worte ausspricht: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und da fasst auch Petrus Mut und wagt das Unglaubliche. Da gehen mir mehrere Dinge durch den Kopf. Zum einen, Jesus will zu uns kommen in den Stürmen des Lebens. Und wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, Gott versprach einmal Ähnliches seinem Volk Israel. Fürchte dich nicht, auch wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Lesen wir im Propheten Jesaja. Und das hatte Israel ja sogar selbst einmal erlebt, bei der Flucht durch das Rote Meer. Gott versprach seinem Volk Israel: Fürchte dich nicht, auch wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und der Herr machte im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn. Dieses Wort, auch wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, begleitet mich schon seit über 35 Jahren. Das ist mir nämlich zugesprochen worden bei einer Segnung meiner Tagung in Schloss Graheim. Es war ein geisterfülltes Wochenende und mir wurde dieses Wort zugesprochen. Und ich habe immer wieder im Lauf dieser Jahrzehnte erlebt, dass das Wahrheit ist. Ich will bei dir sein, auch wenn du durchs Wasser gehst. Und an der Stelle heißt es dann auch noch Feuer, durch Feuer. Ein zweites wird bei der Petrus-Geschichte deutlich. Jesus kommt nicht, wenn wir meinen, dass er kommen muss. Warum? Weil er selbst am besten weiß, wann wir ihn am dringendsten benötigen. Jesus hatte am Ufer gewartet, bis das Schiff außer Reichweite war. Menschlich gesehen gab es keine Hoffnung mehr. Das können wir ja immer wieder erleben in unserem Glauben, die wir als Prüfung empfinden. Es geht manchmal so weit, dass wir uns nicht mal mehr auf einen Strohhalm verlassen können, sondern im Grunde gezwungen sind, uns auf ihn allein zu gründen. Und dann können wir entdecken, dass uns diese schwierige Situation näher zu Gott bringt. Vielleicht fragen sich manche auch so wie ich, warum geht Jesus einfach übers Wasser? Kann man spekulieren. Vielleicht will er den Jüngern zeigen, dass sogar das, was sie fürchten, ihm dienen muss. Aber noch mehr gewundert habe ich mich darüber, dass die Jünger, die so oft mit Jesus unterwegs waren, ihn nicht erkannten. Es kann daran gelegen haben, dass sie nicht mit ihm rechneten. Wenn sie ihn im Glauben erwartet hätten, hätten sie ihn sicher sofort erkannt. Daraus sehen wir, gleichzeitig Furcht und Glaube im Herzen zu haben, macht oft blind für die Gegenwart Gottes. Furcht und Glauben im Herzen zu haben, macht oft blind für die Gegenwart Gottes. Ich denke da auch an eine Geschichte im Alten Testament, als das Volk Israel im Kampf gegen übermächtige Feinde stand, ein kleines Häuflein, ein Riesenheer der Feinde. Da sagt der Elisa zu seinem Knecht, der sah nur das Heer der Feinde, aber nicht die göttliche Streitmacht. Öffne deine Augen und dann sieht der Knecht, den Himmel übersät mit Legionen von Engeln Gottes, die zunächst seinen Augen verborgen waren. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Ich habe es selber nicht gemacht, aber einer hat mal nachgezählt. 124 Mal kommen diese Worte in der Bibel vor. Aber da bin ich schon vorsichtig. Je öfter mir jemand sowas sagt, desto skeptischer werde ich. Fürchte dich nicht, du musst keine Angst haben, alles wird gut, höre ich dann und denke mir, das ist doch wie Pfeifen im Wald. Wenn die Angst einmal ausgesprochen ist, dann ist sie doch schon längst da. Fürchtet euch nicht. So zentral diese biblische Botschaft ist, so missverständlich kann sie auch sein. Mir selbst helfen keine Appelle gegen die Angst. Und dann ist da gleich noch ein zweites Missverständnis. Darf, wer an Gott glaubt, keine Angst haben? Müssen wir furchtlose Glaubenshelden sein? Dabei sind doch gerade denen, die es mit Gott zu tun bekommen, Ängste und Furcht nicht fremd. Wir brauchen nur in die Psalmen schauen. Deine Wellen überfluten mich, klagt der Psalmist in Psalm 42, Vers 8. Ich werde allenthalben geängstigt, Psalm 6, Vers 8. Die Angst meines Herzens ist groß, Psalm 25, Vers 17. Ängste der Hölle hatten mich getroffen, Psalm 116, Vers 3. Also müssen wir uns mit der Angst auseinandersetzen. Es führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen immer wieder Wege aus der Angst finden. Angst gehört zum Leben, weil es kein Leben ohne Angst gibt. Das wird ja in unseren Tagen besonders erlebt. Die Angst geht um. Angst vor der Zukunft, Angst vor Krankheiten, Angst, wie es mit der Pandemie weitergeht, Angst vor Ansteckung, Angst vor Frieren im Winter, Angst vor steigenden Preisen für lebensnotwendige Dinge, ob man noch alles bezahlen kann, Angst vor Wohnungsnot und so weiter und so weiter. Wie könnte so ein Weg aus der Angst aussehen? Unsere Geschichte weist uns einen Weg aus der Angst. Obwohl auch hier im Mittelpunkt steht, fürchtet euch nicht. Was war passiert? Nachdem Jesus den ganzen Tag lang mit den Menschen gesprochen und ihre Krankheiten geheilt hatte, nachdem durch ein spektakuläres Wunder 5000 Menschen satt geworden waren und man noch 12 Körbe mit Resten verteilt hatte, sozusagen nach Feierabend, drängt Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und den See zu überqueren. In den vergangenen Stunden waren die Jünger ja aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Und jetzt schickt Jesus sie weg. Jesus braucht die Stille, um mit seinem himmlischen Vater Gemeinschaft zu haben. Die kommenden dramatischen Ereignisse auf See sind also keine Folgen eigenmächtigen Handelns der Jünger. Jesus drängte die Jünger förmlich, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihn am anderen Ufer dann zu erwarten. Und weil die Jünger Jesus gehorchen, geraten sie in einen Sturm. Was lehrt uns das auch? Gehorsam gegenüber dem Befehl Jesu garantiert kein konfliktfreies, problemloses Leben. Die Vorstellung, dass in der Nachfolge alles wie geschmiert läuft, entbehrt jeglicher biblischer Grundlage. Und es ist ernüchternd anzusehen, welchen Schwankungen der Glaube der Jünger unterworfen ist. Eben noch begeistert von den Möglichkeiten Gottes, fühlen sie sich völlig allein einem unberechenbaren Schicksal preisgegeben. Die Glaubenserfahrungen von gestern scheinen schneller zu verblassen, als uns lieb ist. Wenn wir uns noch einmal den Text vor Augen halten, wann begann die Prüfung der Jünger? Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Ich denke, das ist ein ziemlich gutes Bild für die Angst. Denn in der Nacht passieren Dinge, die wir nicht im Griff haben. Geräusche, die nicht einzuordnen sind. Träume, die uns aufschrecken lassen. In der Nacht verstärkt sich das Gefühl, völlig allein zu sein, weil die Augen die Dunkelheit nicht durchdringen können. Und alles, was wir bei Tageslicht unter Kontrolle zu haben meinen, sich fremd und unangreifbar anfühlt. Und das ist es. Die Vorstellung, dass wir einer Bedrohung hilflos ausgeliefert sind, macht Angst. Die Vorstellung, dass wir eine Bedrohung nicht rechtzeitig erkennen können, macht Angst. Die Vorstellung, keine geeigneten Mittel zur Hand zu haben, um die Bedrohung abwenden zu können, macht Angst. Die Vorstellung, niemanden zu finden, wenn man alleine nicht mehr weiter weiß, macht Angst. Und all das löst in uns manchmal oder häufig ein gewaltiges Durcheinander aus. Erst wenn wir wieder etwas finden, an dem wir uns ausrichten können, hört dann dieses Durcheinander auf. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht immer wieder von Neuem beginnen kann. Was hilft, damit es einen Ausweg aus der Angst gibt? Du musst nur glauben, sagen manche. Dann ist die Angst weg. Aber die Erfahrung zeigt, das stimmt ja so nicht. Denn das haben ja schon viele erlebt. Mitten in der Nacht, da kann Jesus aussehen, es klingt jetzt etwas außergewöhnlich, wie ein Gespenst. Kein Wunder, dass die Jünger vor Furcht aufschreien und sich, so stelle ich mir das vor, erstmal im Boot wegducken. Vielleicht geht der Spuk weg, wenn wir nicht hinschauen. Ich denke da an Erlebnisse aus der Kindheit, Volksfest, Geisterbahn. Ja, mit Bangen setzt man sich in den Wagen und dann geht es ins Dunkle hinein und macht die Augen zu. Am besten, dann muss man nicht sehen und dann kann nichts passieren. Und wenn man endlich wieder ans Licht kommt, stehen vielleicht außen die bekannten Verwandten und lachen einem aus, weil man mit geschlossenen Augen durch die Geisterbahn gefahren ist. Also das bringt auch nichts. Mitten im Chaos, mitten in der Krise, taucht völlig überraschend Jesus auf. Die, die sich allein fühlten, waren nicht allein. Jesus war ihnen näher, als sie ahnten. Nur, sie erkennen ihn nicht. Es gibt Lebensumstände, in denen uns Christus fremd und verborgen erscheint. Es hat Zeiten, in denen äußere Widerstände, Leid oder Krankheit dazu führen können, dass gestandene Jünger und Jüngerinnen plötzlich ihren Herrn nicht mehr erkennen. Fragen brechen auf, nie gekannte Zweifel. Machen wir uns nichts vor. Niemand von uns ist über jeden Zweifel erhaben. In persönlichen Krisenzeiten kann Jesus uns fremd werden und wir leben davon, dass er sich wieder zu Wort meldet. Vielleicht durch ein Bibelwort, vielleicht durch den Zuspruch eines Menschen, vielleicht durch eine besondere Erfahrung. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und dann tritt der Jünger, der es wissen will, in Aktion. Petrus sagt: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. So kennen wir ihn, Petrus, der Jünger, der es wissen will, der immer vorne weg marschiert, der meistens das erste Wort hat. Und noch ist Petrus sich unsicher. Das Phantom auf dem Wasser ist ihm nach wie vor nicht ganz geheuer. Die Selbstvorstellung Jesu hat seine letzten Zweifel nicht überwunden. Petrus braucht Gewissheit. Und so fordert er einen Identitätsnachweis von Jesus. Und erstaunlich, Jesus lässt sich auf diesen Deal ein. Sicher haben die übrigen Jünger den Atem angehalten, ob ihres leichtsinnigen Kameraden. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Petrus steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Die Jünger trauen ihren Augen nicht. Petrus kann zumindest vorübergehend auf dem Wasser laufen. Alle physikalischen Gesetze scheinen außer Kraft gesetzt. Aber dann plötzlich schlagen die Wellen über Petrus zusammen. Doch als Petrus merkte, so heißt es in unserer Geschichte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Ja, das ist das Grundübel. Petrus schaut nicht mehr auf Jesus und geht auf Jesus zu, sondern wendet seinen Blick auf den Sturm, auf die Wellen, und schon passiert's. Von einer Sekunde auf die andere gehen erst der Glaube und dann der ganze Petrus baden. Genau in dem Moment, als der eine Glaube baden geht, wird ein neuer Glaube geboren. Es ist der Glaube, auf den man sich absolut nichts mehr einbilden kann. Es ist der Glaube, für den es keinen Applaus von Menschen gibt. Es ist ein Glaube im Zerbruch. Jetzt erst wird deutlich, was oder besser wer trägt, wenn vom eigenen Glauben nichts mehr übrig ist als ein einziger Hilfeschrei. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Das ist doch toll. Jesus bestraft den zweifelnden Petrus nicht, indem er ihn einige Mund voll Wasser schlucken lässt, sondern packt ihn sofort und hält ihn fest. Aber dann die ernste Frage. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Was sollte Petrus sagen? Warum hatte er gezweifelt? Warum hatte er vorher geglaubt? Warum? 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 Was wir glauben oder weshalb wir zweifeln, denke ich, hat zu tun mit dem Eindruck, den wir von einer Person oder Sache haben. Was wir ansehen, gewinnt Macht über uns. Denke ich zum Beispiel ans Fernsehen. Was wir anschauen, hat Macht über uns. Nicht alles, was da zu sehen ist, aber vieles. Und es geht dann auch in die Träume. Petrus sieht auf die Wellen und nicht auf Jesus. Und schon sinkt er, beginnt er unterzugehen. Denn der Glaube geht baden. Das ist jetzt hier im Bild nicht mehr drauf. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Der, der in der Lage ist, auf dem Wasser zu gehen und Petrus vor dem Ertrinken rettet, ist derjenige, der auch der Herr ist über die Stürme deines und meines Lebens. So unverhofft und plötzlich der Sturm über die Jünger hereinbricht, so plötzlich legt er sich wieder. Am Ende wird uns nur das Staunen bleiben, das Staunen über den Sohn Gottes, der uns durch die Stürme unseres Lebens fest an seiner Hand hält. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Amen.